herzlich willkommen zu Amen Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, dem Zentrum unseres Glaubens, connectest, der wahren Quelle, die dein Leben erfüllt. Jetzt heißen wir Amen Berlin und wir sind immer noch Teil vom C3 Global Movement. Mit unserem neuen Namen sagen wir klar, Amen ist unser Ja zu Gottes Wirken. Wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt und näher an Jesus Herz zieht. Viel Freude mit der Predigt.
Hey, wie viele von euch würden sagen, und vielleicht bin es nur ich, aber wie viele von euch würden sagen, wir leben in einer verrückten Zeit? Irgendjemand? Also generell, ja, wenn du in Berlin wohnst, weißt du eh, wovon ich rede. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen, was um alles in der Welt geht da ab? So, Charlie Kirk wird ermordet und das ist schockierend. Was mich noch mehr schockiert hat, waren die Reaktionen teilweise darauf. Ich dachte, wo sind wir als Gesellschaft gelandet, dass wir die Ermordung eines Familienvaters feiern? Wir leben in einer Zeit, wo wir Krieg im Gazastreifen haben, Krieg in der Ukraine und an vielen anderen Orten der Welt. Und wenn wir ehrlich sind, ist, wenn wir durch unser Social Media scrollen, das, warum wir vielleicht eigentlich da sind, weil wir Updates aus dem Leben unserer Freunde sehen wollen, wird überschattet von so viel Chaos. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie um alles in der Welt können wir mit diesen Weltgeschehen, die abgehen und die wir aufgrund von Globalisierung und Medien irgendwie alle mitkriegen, wie können wir damit umgehen? Und zusätzlich zu diesen ganzen Dingen gibt es ja noch unsere eigenen Herausforderungen. Die eigene Enttäuschung, Verletzung, Schwierigkeiten. Ich weiß nicht genau, was deine Story ist, aber eine Sache weiß ich, dass du Herausforderungen hast. Warum? Weil wir alle im selben Boot sitzen und wir sind Menschen und wir erleben Enttäuschung, Verletzung und Herausforderung. Aber wie um alles in der Welt können wir damit gesund und gut umgehen? Der Titel von meinem Gedanken heute ist folgender: Was will Gott von mir? Was will Gott von dir in dieser verrückten Zeit? So ein interessanter Gedanke, oder? Was will Gott von dir? Das große Finale unserer Serie, eigentlich sollte es heute um Finanzen gehen. Und es wäre auch gut gewesen, Pastoren mögen es eigentlich, über Finanzen zu reden, weil das meistens sollte dazu bringen, großzügiger zu sein, weil man highlightet ein Thema. Deswegen mache ich das kurz in 2 Sekunden, sei großzügig. Und jetzt gehen wir zum Thema, was will Gott von mir in dieser verrückten Zeit? Lass uns in die Bibel schauen. Irgendjemand seine Bibel dabei? Und dein Handy zählt nicht, anyways. Ah, auf jeden Fall, 1. Petrus 2, Vers 4 bis 11. Lass uns gemeinsam aufschlagen. Ein paar Verse überspringen, einfach aus Zeit, weil so viel da drin ist und ich sicherstellen will, dass ich fokussiert bleibe heute. 1. Petrus 2, Vers 4. Irgendjemand ready für Gottes Wort? Ist hier irgendjemand, der glaubt, dass Gottes Wort auch heute noch dein Leben verändern kann? Come on, let's go. 1. Petrus 2, Vers 4. Komm zu ihm. Ich mag diese Ecke hier vorne. Ach, da sitzt auch meine Frau, wie schön. Komm zu ihm. Damit startet Petrus. Lass uns das als eine Baseline setzen, dass der erste Ort, zu dem wir gehen sollten in dieser verrückten Zeit, ist Jesus. Nicht zu Social Media, noch nicht mal zu unseren Freunden, noch nicht mal zu unseren Partnern. Die erste Person, unsere erste Anlaufstelle sollte Jesus sein. Komm zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Das Bild, was hier genutzt wird, ist, Jesus ist dieser Eckstein, also der Stein, an dem das gesamte Gebäude ausgerichtet wird, seine Kirche. Und wir sollen uns als lebendige Steine, als Steine mit unseren Ecken und Kanten einbringen in diesem Haus. Okay, und dann geht's hier weiter. Lasst euch als lebendige Steine das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Vers 9, wir springen zu Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche, da ist wieder dieses Wort, Priesterschaft. Eine Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Dieser Brief hier von Petrus ist nicht einfach nur an Leute aus dem Volk Israel, weil sonst würde dieser Vers nicht Sinn machen. Hier steht, hey, ihr wart eigentlich nicht Teil vom Volk, jetzt seid ihr Teil vom Volk. Das heißt, Leute sind Christen geworden, haben sich Jesus anvertraut. Und dann, was passiert ist, dieser Brief ist, der historische Kontext ist geschrieben an Christen, die verteilt sind in den unterschiedlichsten Kulturen, die eigentlich anders leben und die gegen das sind, wofür die Christen stehen. Klingt für mich so wie die Zeit, in der wir leben. Das heißt, vielleicht können wir was lernen aus dem, was Petrus hier schreibt. Und er schreibt in Vers 11, damit endet er, sagt, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und das ist ein wichtiger Punkt, keiner meiner Hauptpunkte, aber ich will wenigstens einen kurzen Highlighter nehmen und diesen Vers für dich highlighten. Weil einer der Gründe, warum du immer mehr Hoffnung verlierst, ist, weil deine Hoffnung und dein Blick gerichtet ist auf diese Welt und nicht auf die Herrlichkeit im Himmel. Kurze Erinnerung, du bist nur Gast hier. Es ist nicht dein wirkliches Zuhause. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das hier nicht dein wahres Zuhause. Aber wie oft sind all unsere Gedanken, unser Fokus, all unsere Sorgen fokussiert auf das, was wir sehen und anfassen können, was logisch ist, weil wir können es nur mal anfassen. Aber er sagt dir, hey, erinnert euch daran, ihr seid nur Gäste und Fremde hier. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Der gesamte Gedanke von heute ist zusammengefasst in einem Satz. Den kannst du gerne mitschreiben, den kannst du dir tätowieren, den kannst du exen oder twittern oder Instagram oder TikToken, was auch immer du machen willst. Ready? Gott will, dass du als Priester lebst. Gott will, dass du als Priester lebst. Ich weiß nicht, ob du jemals schon mal darüber nachgedacht hast, was das bedeuten kann. Was ich damit nicht meine, ist, wir alle sollten Mönche werden oder Nonnen. Worum geht's hier? Lass mich ganz kurz einen Kontext geben. Im Alten Testament, im linken Teil deiner Bibel, der Teil, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, da gab es einen hohen Priester, der stellvertretend, und das ist super wichtig zu verstehen, bleib bei mir, der stellvertretend für das Volk vermittelt hat zwischen dem Volk und Gott. Dieser hohe Priester durfte nur einmal im Jahr in das Allerheiligste kommen, so der Ort im Tempel, wo Gottes Gegenwart gewohnt hat. Einmal im Jahr durfte dieser hohe Priester da rein und die Opfer bringen für das Volk. Das heißt, er ist da reingekommen. Das ist, was wir sehen im Alten Testament. Und dann kommt Jesus auf diese Erde, geboren in einer Krippe, als kleines Baby. Und die Bibel beschreibt und sagt, hey, er ist euer perfekter hoher Priester. Aber hier ist das Krasse. Jesus ist nicht nur dein hoher Priester, er ist gleichzeitig auch das Opfer. Wow! Jesus ist Vermittler zwischen uns und dem Vater im Himmel, aber er ist auch selbst das perfekte Opfer. Und dann stirbt Jesus, er kommt wieder von den Toten und dann fährt er auf zum Himmel und sitzt in der Rechten des Vaters, sagt die Bibel. Und was ist jetzt? Jetzt, haben wir gerade gelesen, sind wir Priester. In dem Moment, wo du sagst, ja Jesus, danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, in dem Moment, wo du Christ geworden bist, wurdest du auch Priester. Vielleicht sagst du, meine Güte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Lass uns noch mal kurz lesen, was hier steht, Vers 5 am Ende. Hier steht, wir können Opfer bringen, an denen er Freude hat. Warum? Weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Und hör mir gut zu, das ist so wichtig, dass wir alle das verstehen. Was wir tun, ist auf dem Werk von Jesu Christi. Was das bedeutet ist, du musst nicht besonders toll dein Leben leben, besondere Dinge tun, was auch immer, um Priester zu sein. Nein, nein, du bist Priester basierend auf dem, was Jesus getan hat, nicht basierend auf dem, was du getan hast. Timothy Keller drückt es folgendermaßen aus, er sagt, you don't act like a priest to become one. You act like one because you already are one in Christ. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, News Alert, du bist Priester. Die Frage ist, verhältst du dich auch so? Trägst du dich auch so? Und wir werden das gleich entpacken, was bedeutet das überhaupt, Priester zu sein? Vielleicht sagst du auch, oh, boah, Silas, ist ja schön gut, aber ich? Wenn du wüsstest, was in mir abgeht, wenn du wüsstest, was ich mir online anschaue, wenn du wüsstest, was für Gedanken ich habe, wenn du wüsstest, wie viel Unvergebenheit in meinem Herzen ist, wenn du wüsstest, ich kann niemals Priester sein. Hier ist das Schöne, dass Jesus, das ist ein guter Satz, beruft, was Menschen belächeln. Weißt du, wie das Volk Israel gestartet ist? Mit einer Frau, die keine Kinder kriegen konnte. Als Jesus auf der Welt war, hat er sich 12 Jünger gesucht. So Leute, die im Endeffekt, als er dann gegangen ist, wieder so seine Mission auf der Welt weitermachen. Und wie hat Jesus das gemacht? Wie hätte ich das gemacht? Ich hätte gedacht, okay, ich suche mir den besten Headhunter weltweit. Ich gebe dem 50.000, 100.000, um mir die besten, smartesten, mit den besten Abschlüssen, der meisten Erfahrung. Ich will diese Leute haben, damit sie weiterführen. Versteht ihr? Das wäre mein Ansatz. Aber nein, Gott beruft, was andere belächeln. Wie hat Jesus das gemacht? Der läuft lang, da ist so ein Fischer, der so, oh, Flecken, piep, 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 oh, kein Fisch schon wieder, oh, was ein Schein, piep, piep, piep. Und Jesus so, hey, dich will ich. Komm, du, hey, auf, komm, ja, du sagst, ich? Da ist ein Typ, der zieht gerade Leute ab und steckt das Geld in die Tasche als Zollnehmer und sagt, oh, dich will, come on. Gott beruft, was andere belächeln. Aber was macht ein Priester? Gut, dass du fragst. Lass uns das gemeinsam entpacken, okay? Was will Gott von mir in dieser verrückten Zeit? Das Erste, was er von dir will, weil du Priester bist, ist Fürbitte für alle Menschen. Fürbitte für alle Menschen. 2. Mose 28, Vers 29 wird Aaron als hoher Priester beschrieben. Und Gott sagt hier über Aaron, jedes Mal, wenn Aaron das Heiligtum betritt, bringt er mit Hilfe der Brusttasche die Namen der Stämme Israels vor mich, den Herrn. Er trägt sie auf seinem Herzen und erinnert mich dadurch ständig an mein Volk. Und ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen schwer zu greifen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um euch mit AI ein Bild zu kreieren. Here we go. Stark, oder? Das ist stark. Ich habe gesagt, ich will einen hohen Priester in Berlin. So denkt ChatGPT, sieht ein Priester aus. Für mich passt das, oder? Okay, was wir verstehen müssen, und ich habe das bewusst gewählt, dieses Bild, weil was wir verstehen müssen ist, hier ist eine Referenz zu dieser Brusttasche, zu dem, was vorne auf der Brust vom hohen Priester ist. Und was du da siehst, sind, wenn man sich das hier so anguckt, sind 12 Steine, die repräsentativ für die 12 Stämme Israels sind. Das heißt, Gott sagt hier, hey, in dem Moment, wo du ins Allerheiligste kommst, Aaron, wenn du zu mir kommst, auf deinem Herzen trägst du das Volk zu mir. Du bringst die Menschen zu mir. Ich frage mich, wann der Moment war, wo wir auch als Christen teilweise selektiv geworden sind in unserer Fürbitte. Wann war der Moment, wo wir plötzlich angefangen haben, nur für die Leute zu beten, die die gleiche Meinung haben wie wir? Das ist nicht, was die Bibel uns aufträgt. Wir sind Priester. Unser Job ist es, Fürbitte zu tun. Und die Anliegen des Volkes, die Anliegen, es ist dein Job, die Anliegen Berlins, von deiner Familie, von deinem Arbeitsplatz, von deiner Uni, vor Gott zu bringen. Und nicht im Sinne von, oh, diese Idioten, ich muss auch für die, nein, auf deinem Herzen sollst du sie tragen. Das ist der Job von uns als Priestern. 1. Timotheus 2, Vers 1, vielleicht sagst du, oh, das war so altes Testament. Nein, 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 neues Testament, 1. Timotheus 2, Vers 1. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und jetzt kommst du, es ist unsere Aufgabe. Es ist nicht so, ach, es wäre total cool. Ihr Lieben, stellt euch, hat irgendjemand einen Boss? Irgendjemand einen Boss? Okay. Ziemlich wenige, was macht der Rest von euch? Also... Na gut, ich bin mein eigener Boss. Anarchie. Auf jeden Fall, wenn dein Boss sagt, hey, diese To-Do hat Top-Priorität, darf ich dir einen guten Hinweis geben? Mach, was er sagt. Wenn du deinen Job länger behalten willst oder eine Beförderung willst, mach, was dein Boss dir sagt. Wenn er sagt, das ist Top-Priorität, das liegt mir besonders am Herzen. Unser Boss im Himmel sagt hier, das Erste und Wichtigste, deine Top-Priorität ist was? Gebet. Das ist für mich so herausfordernd. Und er sagt hier, mit Bitten, es ist unsere Aufgabe, unser To-Do. Es ist nicht so, auch wenn wir uns danach fühlen, nein, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für was? Alle Menschen, sag mal, alle Menschen,
alle Menschen,
alle Menschen einzutreten. Nochmal, nicht nur die, die so denken wie wir, nicht nur die, die den Haken bei den Wahlen an der gleichen Stelle setzen wie wir. Für alle Menschen, das ist unser Job. Unsere erste Reaktion sollte beten sein und nicht posten. Hey, poste was auf Social Media, nutz deine Plattform voll. Aber hast du vorher gebetet? Wer sind wir, dass wir unsere Meinung präsentieren zur Welt, ohne vorher den Schöpfer der Welt zu fragen, was er denkt? Warum ist Fürbitte so wichtig? Ich möchte euch in eine Story mit reinnehmen, die das in meinem Leben mir am deutlichsten gemacht hat. Ich war am Schlafen. Und ich liebe Schlafen. Irgendjemand sonst, der Schlaf liebt? Ich liebe Schlafen. Ich liebe Schlafen. Und ich schlafe normalerweise richtig gut, also bis ich 3 Kinder hatte. Nein, ich schlafe auch sogar jetzt noch gut. Super, man kann schlafen mit Kindern. Und ich war am Schlafen und plötzlich bin ich wach geworden. Also, komisch. Mich wieder hingelegt, weil ich dachte, okay, ich kann weiter schlafen. Mann. Wurde ich wieder wach. Ich sage, komisch. Und dann, ich weiß so, welcher weiß, normalerweise schlafe ich, normalerweise lege ich mich hin und schlafe. Und dann war ich auf, das, wie das sein sollte. Und ich habe gemerkt, nee, irgendwas ist anders. Und ich dachte, okay, ich stehe mal auf, vielleicht will Gott ja irgendwas machen. Und ich habe einfach angefangen zu beten. Ich bin rausgegangen, weil ich meine Frau nicht wecken wollte und nerven wollte. Angefangen zu beten. Ich habe gemerkt, das Gebet wurde irgendwie immer intensiver, aber ich wusste nicht mal, wofür ich bete. Einfach gebetet. So, okay. Bet. Und es wurde immer, ich habe das Gefühl, als ob so eine Schwere auf mich kommen würde. Was ist denn jetzt hier los? Danke, Jesus. Und ich wusste gar nicht, wofür ich bete. Und dann, ich weiß nicht, wie lange, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe gebetet. Und irgendwann war es so ein Moment, wo diese Schwere weg war. So, okay, dann gehe ich wieder schlafen. Also es scheint erledigt zu sein, mein Job. Hier ist das Verrückte an der Geschichte. 2 Wochen danach kriege ich einen Anruf von einer Person, die mir nahe steht und sagt, hey, hast du von, der Name ist gerne, hast du von Fritz gehört? Ich so, was ist los? Hey, vor genau 2 Wochen, und ich habe auf die Stunde genau nachgeguckt, wann das war. Ich war damals in Australien tatsächlich, das heißt, es war noch Zeitverschiebung. Ich habe genau nachgeguckt, genau in dem Moment. Vor 2 Wochen hat Fritz eigentlich versucht, sich das Leben zu nehmen. Und er war kurz davor, und dann hat ihn irgendetwas gestoppt. Und anstatt sich das Leben zu nehmen, hat er mich angerufen und ich konnte ihm helfen. Deine Gebete machen einen riesengroßen Unterschied und du weißt manchmal gar nicht, warum. Wie wäre es, wenn wir als Kirche dafür bekannt werden, dass wir Fürbitte tun für unsere Stadt, eintreten, auch positives Prophezeien über unsere Stadt Berlin, anstatt in diesen negativen Neues mit reinzukommen. Oh, Berlin ist so eine schwere Stadt. Berlin ist so dunkel. Berlin ist so... Guess what? Deswegen bist du hier. Warum beschweren wir uns über die Dunkelheit, wenn unser Job es ist, das Licht zu sein? Deswegen sind wir hier. Es ist unser Job, Fürbitte zu tun. 2. Chronik 7, Vers 14 steht, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn es sich demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und kehren von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel erhören und ihre Sünden vergeben und was? Ihr Land heilen. Wie viele von euch wollen sehen, dass Berlin geheilt wird? Wie viele von euch wollen sehen, dass Deutschland geheilt wird? Es ist unser Job, als Priester Fürbitte zu tun. Zu beten und vor Gott zu kommen, zu sagen, Gott, bitte. Zu prophezeien, zu sagen, Gott, wir wollen sehen, dass Berlin eine Stadt ist, die weltweit bekannt ist, nicht nur für Clubs, nicht nur für Dunkelheit, nicht nur für irgendwelche ausschweifende Sexualität. Nein, Jesus, wir beten, Berlin wird bekannt für Begegnung mit dir. Deswegen sind wir hier. Und deswegen machen wir sowas wie Prayer and Ministry um 17 Uhr sonntags. Und ich will dich einladen, dazu zu kommen. Wir haben das letzte Woche gestartet um 17 Uhr. Letzte Woche waren über 100 Leute da. Ich habe es geliebt. Wisst ihr, als Pastor ist es für mich viel wichtiger zu sehen, wie viele Leute beim Gebetsmeeting sind, wie sonntags. Weil bei sonntags theoretisch könnten wir einfach so Tänzer wie Sue oder Hermes oder was auch immer hier vorne hinstellen. Wir machen einfach ein bisschen mehr Show und dann kommen mehr Leute. Aber die wahre Gesundheit und die wahre Stärke von uns als Kirche wird sichtbar dabei, wie viele Leute wir zusammen sind, wenn wir beten. Das ist das, was deine Familie prägen wird, was dein Leben prägen wird, deinen Job prägen wird. Und ich will dich einladen, dazu zu kommen. Wir machen das für 6 Wochen und dann um 17 Uhr starten wir den 3. Gottesdienst am 26.10. Aber bis dahin, ich will dich ermutigen, komm von den 6 Malen, wo wir das machen, 3 Mal. Wenn du Teil unserer Kirche bist, komm einfach dazu und erlebe, wie Gott in dir und durch dich Dinge verändert. Was will Gott von mir in dieser verrückten Zeit? Fürbitte für alle und er will, dass wir als Priester Opfer geben, an denen er Freude hat. Das ist, was die Priester auch gemacht haben. Sie haben Opfer gebracht. Lass uns das mal lesen hier. Es steht, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Warum? Damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat. Und ich weiß nicht, was deine Vorstellung ist jetzt, wenn ich dazu sage. Ich habe das Gefühl, manchmal wir leben in so einer Upper Room, Bethel, Maverick City Zeit und ich liebe alle drei. Und ich liebe es auch, so Gebetssessions auf YouTube anzugucken und manche von euch sind, let's go, let's do it. Let's do it. Aber ich glaube, manchmal denken wir, das sind die Opfer, von denen Gott hier redet. Die Opfer, an denen er Freude hat. Interessanterweise, in Hebräer 13, Vers 16 wird der gleiche Satz aufgegriffen. Da steht Folgendes, und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Gutes tun und einander helfen, ist das nicht so 90er? So, jetzt sind wir doch in der Worship-Zeit. Nee. Das ist, wozu Gott uns beruft, als Priester, es Opfer zu bringen. Opfer zu bringen mit unserer Zeit, anderen zu dienen mit unserer Zeit, mit unseren Talenten, mit unseren Finanzen, mit all den Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, anderen zu dienen. Und hier ist das Krasse, dass alles, was du ihm opferst, du eh von ihm vorher hast. Deine Zeit, deine Talente, dein Geld, ist eh alles von ihm. Warum sind wir so zurückhaltend damit, wenn sie von ihm kommen? Und wenn er uns aufruft und sagt, vergesst nicht, Gutes zu tun, einander zu helfen. Meine Familie und ich, wir waren gestern in Polen am Wasser, am Meer. Und die Kids und meine Frau rausgelassen am Meer und dann einen Parkplatz gesucht. Und da war ein bisschen weiter weg und dann war ich so Auto hingestellt und ich wollte joggen, weil wir waren eh nicht so lange da. Und ich dachte, oh, ich jogge schnell zum Wasser, dann kann ich reinspringen und es genießen und Zeit mit Familie und das war wundervoll. Und dann fange ich so an zu joggen und laufe an einer jungen Frau vorbei, die komplett am Heulen war. Und ich so, oh. An meinem freien Tag. Versteht ihr? Boah, wirklich, ich war so, soll ich? Sie braucht vielleicht auch ihren Space, verstehst du? Wir finden immer die besten Ausreden, warum wir Leuten nicht helfen. Oh, ich glaube, sie braucht ihren Space. Ich glaube, ich will einfach ihre Grenzen respektieren. Ne? Und ich war so, oh nee, okay. Dann bin ich wieder zurückgelaufen. Ich so, hey, are you alright? Offensichtlich nicht, was eine dumme Frage. Und dann fängt sie an zu erzählen und sagt, hey, vor 30 Sekunden hat mein Freund mit mir Schluss gemacht, er läuft da vorne. Ich so, ich war so, let's get him. Und dann sagt sie, ja, und das Problem ist, unser Hotel ist 7 Stunden zu Fuß von hier, er hat die Autoschlüssel und das Hotelzimmer und ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin komplett aufgelöst. Beinahe hätte mein Komfort und mein Wunsch, ins Meer zu springen, mich aufgehalten, einfach dieser Frau kurz zu dienen. Hier ist das Krasse, was rauskam, wo kommt sie her? Berlin. Was noch rauskam, ist, ihr Freund hat Schluss gemacht, unter anderem, weil er in irgendwelchen Chakra-dämonischen Zeugs drin hängt und plötzlich ganz komisch geworden ist. Ich so, hey, ich habe eine Antwort darauf. Ich bin tatsächlich Pastor. Du? Das ist immer ein lustiges Gespräch. Und dann alles, was ich sagen will, ist, das ist, wer wir sind, Kirche. Wie oft bin ich schon an Leuten vorbeigelaufen in Berlin oder irgendwo auf der Welt, weil ich denke, oh, ich nicht noch ein Problem. Und ich weiß, das ist die Challenge bei 4 Millionen Leuten, dass so viele Herausforderungen da sind, dass wir irgendwann komplett ignorant werden und abgestumpft werden. Aber ich glaube, dass Gott uns wieder neu ruft zu der Identität, die wir haben, dass wir als Priester für Leute einstehen im Gebet, aber auch Menschen dienen und Opfer bringen. Wie würde Berlin verändert werden, wenn dieser Raum alleine diese Woche geht und sagt, ich laufe nicht an Leuten vorbei, die im Leid sind. Ich gehe nicht einfach an Leuten vorbei, die Herausforderungen haben. Ich ignoriere nicht, dass ich den Streit oben bei meinen Nachbarn höre. Weil ich bete für sie und ich gucke, ob ich irgendwas praktisch machen kann, um zu dienen. Keller sagt, ein Christ zu sein bedeutet, ein Priester zu sein, der die Gegenwart Gottes in jeden Bereich des Lebens trägt. Hey, du bist Priester in jedem Lebens- und Einflussbereich, den du hast. In deiner Uni, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, in jedes Café, in das du gehst. Let's go, das ist, wer wir sind, Kirche. Was will Gott von mir in dieser verrückten Zeit? Fürbitte für alle Menschen, Opfer, an denen er Freude hat. Und das ist mit folgendem Gedanken landen. Verkündigung seiner großen Taten. Vers 9 steht, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat. Was ist unser Auftrag? Den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ja. Als Kind hatte ich unglaubliche Angst vor der Dunkelheit. Irgendjemand sonst noch Angst im Dunkeln? Okay, danke, 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 das hilft mir. Wir hatten so einen dunklen Keller und die Treppe hat so geknarzt, wisst ihr, so und dann, und dann geht das Keyboard auch noch los, meine Güte. Und ich weiß noch genau, als kleines Kind, ich hatte so eine Angst, als 17-Jähriger, als ich dann die Treppen runtergegangen bin und ich so, und das Problem war, der Lichtschalter war nicht direkt am Anfang vom Keller, sondern man musste erstmal in die Dunkelheit rein und dann, meine Mutter hat sich so Sorgen gemacht, dass ich so ein Schisser bin, dass sie mich zum Psychologen geschickt hat, aufgrund von der Angst, die ich hatte im Dunkeln. Aber eine Sache habe ich selbst als Kind verstanden. Jedes Mal, wenn ich auf den Lichtschalter gedrückt habe und das Licht anging, hat das Licht gegen die Finsternis gewonnen. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass ich voller Angst und zitternd auf den Lichtschalter getickt habe und dann fing so ein Kampf an, die Dunkelheit. Und dann das Licht. Hin und her. Und ich stehe da und so, oh, wer gewinnt wohl? Nein. Weil hier ist ein wichtiger Punkt. Jedes Mal, wenn Licht auf Dunkelheit trifft, gewinnt Licht. Das Entscheidende ist nur, machen wir den Lichtschalter an. Oder stellen wir das Licht, was Gott uns gegeben hat, in die Abstellkammer und gehen voller Angst durch Berlin. Hier steht, es ist unser Auftrag, seine großen Taten zu verkünden. Es ist unser Auftrag als Priester, das war der Job vom Priester, zu verkünden, wie gut Gott ist, wie gnädig Gott ist, wie wundervoll Gott ist. Hier ist ein Problem, was ich sehe in unserer Zeit und vor allen Dingen in den letzten 2 Wochen. Viel mehr Leute wollen Propheten sein anstatt Priester. Oh, plötzlich kommen ganz viele Propheten. Und Propheten im Alten Testament der Bibel kamen immer wieder und haben gesagt, oh, wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt Feuer vom Himmel. Und ich sehe viel so Propheten. Erstens ist das der Alttestament-Weg zu prophezeien. Und wir haben einen neuen Weg im Neuen Testament. Prophetie ist zur Ermutigung, Auferbauung. Aber zweitens, nicht jeder ist berufen, Prophet zu sein. Aber wir sind alle berufen, Priester zu sein. Wie wäre es, wenn wir anfangen, als Priester unsere Plattform zu nutzen und Hoffnung zu verkünden, Herrlichkeit zu verkünden, zu sagen, hey, es ist eine dunkle Zeit, ja, ist alles verwirrend und herausfordernd, ja, manche von euch, ihr wart so, oh, er sagt den Namen Charlie Kirk, jetzt kommt endlich, nein, mein Job ist es, Hoffnung zu bringen, mein Job ist es, dich auf Jesus hinzuweisen, nicht auf irgendeine politische Agenda. Und das ist nicht nur mein Job, nicht nur ich bin Priester, sondern auch du. Was machen wir in dieser verrückten Zeit? Wir verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr was? Schlechte Neuigkeiten, so Propheten, die andere fertig machen online, das kriegt viele Likes und Kommentare. Lass uns prüfen, warum wir machen, was wir machen. Oh, wisst ihr, mich interessiert persönlich Social Media relativ wenig. Meine Frau sagt immer, Schatz, du musst auch mal was posten. Dann macht sie so einen Shared Post, oder wie heißt das? So einen Collab Post und loggt sich bei mir ein und nimmt den an. Und so, das ist mein Social Media Leben. Also vielleicht ändert sich das nochmal, aber was ich nur sagen will, ist, ich weiß ganz genau, wie ich krass auf Social Media durch die Decke gehen könnte. Ich müsste nur ein paar bestimmte, sehr extreme Dinge posten, die unsere Gesellschaft spalten. Aber das letzte Mal, als ich gecheckt habe, ist es nicht unser Job, die Gesellschaft zu spalten, sondern Einheit zu bringen. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, ist es nicht unser Job, die Gesellschaft zu spalten, sondern Fürbitte zu tun. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, ist es nicht unser Job, noch mehr Negativität in die Welt zu bringen, sondern Hoffnung zu verkünden. Das ist unser Job, Kirche. Wisst ihr, was ich interessant finde, ist, dass im Alten Testament die Propheten, selbst diese Propheten im Alten Testament, waren regelmäßig richtig frustriert von der Güte Gottes. Weil die sind, Jona kommt nach Ninive und sagt, wenn ihr euch nicht ändert, kommt Feuer vom Himmel. Und man freut sich ja dann so richtig, man denkt so, oh, jetzt klar, jetzt bald trifft sie es. Und dann, was macht Ninive? Die Stadt Ninive sagt, oh, okay, wir kehren um. Und Gott sagt, okay, ich bin gnädig. Und Jona ist so. Lass uns aufpassen, dass wir nicht frustriert werden mit der Gnade Gottes. Unser Job ist es, Priester zu sein. Unser Job ist es, Leuten deutlich zu machen und by the way, jedem in deinem Umfeld deutlich zu machen. Das 2. Korinther 5, Vers 21 war es, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist das Evangelium zusammengefasst. Jesus stirbt für dich. Jesus stirbt für mich am Kreuz. Und diese Ungerechtigkeit trifft ihn. Sünde, er wird für uns zur Sünde, damit wir befreit leben können. Und dann kommt dieser Vers, den wir eigentlich alle kennen, auch wenn du neu in Kirche bist, hast du den bestimmt schon mal gehört. Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, sag mal jeder. Wir sollen für alle beten. Warum? Weil Gott ein Herz für alle hat. Gott will, dass alle Menschen rett werden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sagt die Bibel. Gott, er sendet seinen Sohn nicht für eine bestimmte Art von Leuten, nicht nur für die Leute, die rechts wählen oder links wählen oder was auch immer, die für Trump sind oder gegen Trump. Nein, jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und dann kommt noch der Vers 17 als Zusatz, so als würde Johannes sagen, hey, mir ist wichtig, dass wir Folgendes verstehen. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesendet, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer sind wir, dass wir die Welt verurteilen, wenn Jesus gekommen ist, um sie zu retten? Das ist unser Job, Kirche. Und ich bin schon was Overtime, aber ich habe noch einen Gedanken, der mir wirklich am Herzen liegt. Und weil du kannst jetzt vielleicht rausgehen und sagen, okay, ich bin Priester, let's go. Und du fängst an, gute Dinge zu tun und Fürbitte zu tun und so, und aber du machst es in deiner Kraft. Hier ist, was passiert ist im Alten Testament, bevor der Hohepriester eingesetzt wurde. 3. Mose 8, Vers 12 geht zum Aaron, von dem wir eben schon gehört haben. Dann goss er etwas Salböl auf Aarons Kopf und weihte ihn für den Priesterdienst. Was passiert hier? Der Hohepriester wird gesalbt mit Öl, was in der Bibel immer steht für den Heiligen Geist, für sein übernatürliches Wirken. Was du wissen musst, ist, dass es wichtig ist, dass du nicht nur einfach als Priester rausgehst in die Welt, sondern als gesalbter Priester rausgehst in die Welt. Es gibt eine super inspirierende Story von Billy Graham. Hat irgendjemand schon von Billy Graham gehört? Ein Typ, der hat ein paar Leute zu Jesus geführt. Und 1946 war er in Großbritannien und hat einen Stephen Alford getroffen, einen walisischen Evangelisten. Und die beiden haben ein Gespräch und Billy Graham ist frustriert zu dem Zeitpunkt, wenn er Leuten die Möglichkeit gibt, ihr Leben Jesus zu geben, passiert nicht viel. Und er arbeitet hart und er predigt und irgendwie passiert nicht so wirklich was. Und dieser Stephen Alford erklärt ihm und sagt, hey, es ist wichtig, dass du erfüllt vom Heiligen Geist, gesalbt von Gott machst, was du machst. Und das gilt, by the way, nicht nur als Prediger, sondern auch als Designer. Das gilt nicht nur als Prediger, sondern auch als Mutter. Er sagt, hey, du brauchst die Kraft Gottes in dir. Und die beiden beten und kommen vor Gott und sagen, Gott, wir brauchen deine Kraft. Es gibt unterschiedliche Erzählungen über diese Sache, das, was auf jeden Fall belegt ist, dass die beiden das Gespräch hatten und ein spürbarer Moment war, wo sich Dinge verändert haben in ihm. Er hat es gemerkt, als sie beim Gebet haben zu Gott gekommen sind, für längere Zeit gesagt haben, Gott, ich brauche dich. Und er hat gemerkt, dass Gottes Kraft in sein Leben gekommen ist. Und an dem Abend predigt Billy Graham in einer Kirche. Und bei der Hälfte seiner Message steht die Hälfte der Kirche schon vorne, um das Leben Jesus zu geben. Ich glaube, Billy Graham war ein besonderer Typ, aber ich glaube, du bist auch besonders. Weil das, was Billy Graham wirklich besonders gemacht hat, ist, dass er sich Gott hingegeben hat, dass er verstanden hat, ich bin Priester und dass Gottes Kraft in sein Leben gekommen ist. Es ist nicht deine Kraft, sondern Gottes Kraft in dir. Der in dir lebt, ist was stärker als der in der Welt ist. Deswegen kannst du voller Mut und voller Liebe in diese Welt gehen, weil du erlebst, boah, Gott lebt in mir. Und nicht nur theoretisch, nein, ich habe erlebt, wie Gottes Kraft mich erfüllt. Und erfrischt, und aus diesem Ort diene ich meinen Nachbarn. Aus diesem Ort mache ich einen Unterschied in meinem Arbeitsplatz. Aus diesem Ort lasse ich mich nicht einfach auf all die extremen Views in meiner Uni ein, sondern in Liebe teile, dass ich an Jesus glaube, dass ich für ihn stehe. Warum? Weil Gottes Kraft in dir lebt. Du bist Priester. Was können wir in dieser verrückten Zeit machen? Das ausleben, wozu wir berufen sind als Priesterkirche. So werden wir Veränderungen in unserer Gesellschaft sehen. So werden wir ein verändertes Berlin sehen. So wirst du veränderte Familie erleben. So wirst du veränderte Unis erleben, veränderte Arbeitsplätze. So werden anfangen, Leute über Berlin zu reden, zu sagen, oh, da muss ich mal hin. Ich komme zwar aus Schwäbisch Hall, aber da muss ich mal hin. Mhm. Hey, lass uns kurz die Augen schließen in diesem Moment. Gott, wir danken dir. Und wir kommen vor dich in diesem Moment in Ehrfurcht, Gott, und voller Dankbarkeit. Jesus, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Und dass du uns berufen hast, Priester zu sein, dich zu repräsentieren in dieser Welt.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt hat. Wir würden uns riesig freuen, dich in einem unserer Gottesdienste oder bei unseren Dinnerpartys in Berlin willkommen zu heißen. Besuch uns gerne online unter amen.berlin oder connecte dich mit uns auf Instagram @amen.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das liebend gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam mit dir zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.